An dem Lied, das wir hier jetzt gesungen haben, da gefällt mir so, dass noch steht, meine Freude im Herzen, wenn uns Jesus dort berührt. Das habe ich jetzt noch müssen sagen. Ja, letzten Sonntag haben wir gehört, wie wir dank dem Glauben an Jesus Christus Gottes Gerechtigkeit erhalten tun. Und das war ein grosser Schritt von, wir sind alle verloren und niemand kann im Zorn Gottes und in seinem Gericht entkommen, sind wir dank dem Glauben und dem Vertrauen auf Jesus Christus zu Gerechten geworden. Und ich muss mir vorstellen, was das für eine Distanz ist, die wir hier zurückgelegt haben. Durch das Blut von Jesus Christus haben wir Vergebung von all unseren Sünden erhalten und wir sind jetzt vor Gott gerecht. Das müsste auch gerade wieder Freude auslösen. He? Wir sind jetzt vor Gott gerecht. Und wir können sagen, für unsere vergangenen Sünden ist das Problem jetzt gelöst. Doch das grundsätzliche Problem, dass wir immer wieder neue Sünden tun, besteht leider immer noch. Also ich nehme an, ihr kennt das aus eurem Leben, oder? Ja, wir haben das Leben Jesus übergeben und ja, wir haben Vergebung erhalten, aber ja, wir machen leider neue Sünden machen in unserem Leben. Und darüber wird jetzt der Paulus mehr sagen. In Römer 1 bis 5, also 5,11, ist es vor allem um unsere Sünden, Mehrzahl von Sünden gegangen, also um unser falsches Tun. Und jetzt ab Römer 5, 12 bis den Ende 8 spricht der Paulus über unsere Beziehung zu der Sünde, die Einzahl. Also, dass wir Sünder sind, mit unserem ganzen Wesen. Wir tun nicht nur Sünden, nein, wir sind in unserer Identität Sünder. Und das schafft er jetzt hier raus, der Paulus. Ich hoffe, ihr versteht den Unterschied. Wir können sagen, dass nicht nur das, was wir tun, schlecht ist, als wäre das nicht schon genug schlimm. Nein, wir sind auch als Ganzes schlecht. Und das ist unangenehm, aber der Paulus, der geht dem jetzt da nach. Und das hat mit der Autobahn zu tun, wie es der Christian erklärt hat, oder ich habe mir ein anderes Bild überlegt. Es hat mit unserem Stammbaum zu tun. Und dort drauf raus geht es jetzt. Ja, das ist jetzt sicher das Thema von dem ersten Abschnitt, 5,12 bis 5,21. Und dort erklärt uns der Paulus, dass wir aus keinem guten Haus abstammen. Und das ist jetzt egal, oder, ob du blaublütig bist oder nicht. Das ist egal, ob du denkst, aber meine Eltern sind super gewesen und die Großeltern schon so toll. Paulus denkt viel weiter zurück und er sagt uns allen, wir stammen leider aus keinem guten Haus ab. Und ich werde jetzt jeweils immer einen Vers lesen und dann auch nur kurz dazu etwas sagen. Und so werden wir jetzt gerade mal so den ersten Teil gehen. Und wir fangen an mit dem Vers 12. Darum gilt, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt. Und durch die Sünde kam der Tod. So verfielen alle Menschen dem Tod, denn alle Menschen haben Schuld auf sich geladen. Und wenn der Paulus da von einem einzigen Mensch redet, von dem alle Sünden quasi auf uns alle übergegangen sind, dann ist da der erste Mensch überhaupt gemeint, der Adam. Die Sünde war schon in der Welt, bevor es das Gesetz gab, aber solange es kein Gesetz gibt, wird sie nicht als Schuld angerechnet. Die Sünde ist sogar älter als das Gesetz. Klar, der Adam hat ja vorher gelebt, bevor dann der Mose das Gesetz von Gott bekommen hat. Aber die Sünden hier voran sind den Menschen einfach noch nicht als Gesetz angerechnet worden. Aber es war Gott schon ein Gräuel gewesen. Also wenn man sich zurückerinnert an die Geschichte von Arche Noah, oder von der Arche Noah, Gott hat es gehasst, die Sünde, die auf der Welt war. So sehr, dass er die Menschen wollte austilgen, bis auf die Familie von Noah. Aber trotzdem war das Problem nicht gelöst gewesen. Die Sünden, die die Menschen gemacht haben, sind weg gewesen. Aber die Sünde in unserer Identität hat ja weitergelebt durch Noah und seine Familie. Und die Menschen haben weiter gesündigt. Es war nicht lösbar gewesen über diesen Weg. Trotzdem herrschte schon in der Zeit von Adam bis Mose der Tod über alle Menschen. Auch wenn sie sich nicht in gleicher Weise schuldig gemacht hatten wie Adam. Schließlich ist Adam das Gegenbild zu dem, der kommen sollte. Der Lohn von der Sünde ist der Tod. Das ist einer von den Sätzen von Paulus, die so markant sind und die ich mir tief eingeprägt habe. Und wer zu mir in Unti kommt, der weiß, dass ich den immer mal wieder sage. Der Lohn von der Sünde ist der Tod. Ich finde, den müssen wir kennen, den müssen wir wissen, den müssen wir verinnerlicht haben. Das soll uns abhalten, wollen der Sünde zu folgen. Wenn der Paulus also da schreibt, dass der Tod herrscht, dann ist das der Beweis, dass auch schon vor dem Gesetz quasi wir Menschen sündig sind und gesündigt haben. Machen wir weiter. Aber mit der Gnade verhält es sich ganz anders als mit der Verfehlung. Damals hat die Verfehlung eines Menschen allen anderen den Tod gebracht. Das wird jetzt mehr als aufgewogen durch die Gnade, die Gott uns erwiesen hat. Und dieses Geschenk der Gnade hat der Mensch Jesus Christus für alle anderen erwirkt. Und damit ist natürlich die erste Sünde überhaupt gemeint. Die von dieser verbotenen Frucht, oder? Und spannend ist ja, dass an dieser Stelle eigentlich ja die Eva die erste Sünde gemacht hat. Und trotzdem ist immer von Adam die Rede da. Und das kommt eben daher, dass der Adam, der Paulus hat es vorhin schon mal geschrieben, das Gegenbild zu Jesus ist. Er ist das Gegenbild zu Jesus Christus. Und darum wird da von Adam geschrieben. Es stimmt also, dass das Problem der Sünde tief in unserem Stammbaum verwurzelt ist. Ich meine, egal, wodurch also unser Stammbaum geht und ihn verästelt ist, schlussendlich führt er zurück auf Adam und Eva. Und dorthin kommt die Sünde. Also unser Stammbaum oder die Sünde ist tief in unserem Stammbaum verwurzelt. Und es ist von Generation zu Generation weitergegeben worden. Von Adam und Eva her. Und spannend ist auch noch, dass der Paulus da ausdrücklich vom Mensch von Jesus, also Mensch Jesus Christus schreibt. Der Mensch Jesus Christus. Durch einen Mensch ist die Sünde in unsere Identität hineingekommen, in unseren Stammbaum, in unsere Erblinie hineingekommen. Und durch einen Mensch ist dann Gnade in unser Leben gekommen. Und er betont da die Menschlichkeit von Jesus Christus. Manchmal haben wir es durcheinander. Ist Jesus Christus Gott? Ja, absolut. Aber er war auch 100% Mensch gewesen. Und er hat das als Mensch vollbracht. Ganz stark. Die Wirkung dieses Geschenks ist völlig verschieden von dem, was sich aus der Schuld des einen ergab. Beim Gericht, das auf diesen einen Fall folgte, kam es zu Verurteilung. Aber die Gnade, die Gott für all die vielen Verfehlungen gewährte, führte zum Freispruch. Ja, tatsächlich, die Wirkung ist völlig verschieden. Wenn wir vor Gericht stehen und dann verurteilt werden oder freigesprochen werden, das ist eine unterschiedliche Wirkung, oder? Es macht einen riesigen Unterschied. Durch die Verfehlung eines Einzigen hat der Tod die Herrschaft übernommen. Eben durch diesen einen. Umso mehr gilt dann von denen, die Gott überreichte Gnade und sein Geschenk des Freispruchs empfangen haben, sie werden im neuen Leben zur Herrschaft gelangen, eben durch den einen, Jesus Christus. Darauf folgt, durch die Verfehlung eines Einzigen kam es für alle Menschen zur Verurteilung, genauso kommt es durch die gerechte Tat eines Einzigen dazu, dass alle Menschen gerecht sind und dadurch steht ihnen das neue Leben offen. Jetzt erwähnt hier im Vers 18 der Paulus sehr schmal das neue Leben, wo wir dank Jesus Christus erhalten. Und darauf wird er noch weiter eingehen und auch ich werde darauf zurückkommen. Aber ich möchte zuerst mal gerade noch die letzten Verse von dem 5. Kapitel euch vorlesen. Durch den Ungehorsam eines einzigen Menschen gerieten alle in die Gewalt der Sünden. er erklärt es noch einmal. Der Paulus macht immer so Schlaufen. Er bringt etwas Neues rein, dann erläutert es und bringt es wieder und wieder, bis wir es wirklich glauben. Ebenso werden auch durch den Gehorsam eines Einzigen alle vor Gott gerecht sein. Das Gesetz kam erst nachträglich hinzu, um die Verfehlungen schwerwiegender zu machen. Wo aber das Maß der Sünde voll war, da ist die Gnade über jedes Maß hinausgewachsen. Die Sünde übt ihre Herrschaft mit Hilfe des Todes aus. Genauso wird die Gnade ihre Herrschaft entfalten, indem sie gerecht macht. So führt die Gnade zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn ich vorhin gesagt habe, dass die Sünde tief in unserem Stammbaum sitzt, dann bedeutet das, dass wir eigentlich einen neuen Stammbaum bräuchten, wenn wir die Sünde möchten loswerden. Und in der Tat ist genau das bei unserer Bekehrung passiert. Wer sein Leben Gott übergibt, der wird zu einem Kind Gottes. Und das meint der Paulus, wenn er von einem neuen Leben spricht. Man verlässt den Stammbaum von Adam und tritt eigentlich ein in den Stammbaum von Jesus Christus. Und das wird jetzt im Kapitel 6 noch klarer. Nach dem Vers 21 fängt das Kapitel 6 an und dort geht jetzt der Paulus noch viel mehr auf diese Thematik ein. Aber bevor ich hier einfach den nächsten Vers lese, möchte ich euch eine Frage stellen, eine ernst gemeinte Frage. Wer von euch ist schon mal gestorben? Also wenn ihr Ja sagt, dann dürft ihr die Hand erheben, dürft es zeigen. Okay? Die richtige Antwort ist, dass jeder, der an Jesus glaubt und getauft ist, schon mal gestorben ist. Und ich merke, wir tun uns schwer, oder, mit dem anzunehmen. Weil wir mit dem Sterben das verbinden, wenn unser Leben hier auf der Welt enden tut. Aber die richtige Antwort ist, dass jeder, der an Jesus glaubt und getauft ist, schon mal gestorben ist. Und das müssen wir verinnerlichen, sonst verstehen wir nicht auf das, was der Paulus jetzt im Folgenden raus will. Wir sind in der Taufe mit Jesus gestorben. Und das mag in dem Moment befremdlich klingen, aber der Paulus erklärt es uns jetzt. Ich gehe zum Vers 3. Ihr wisst doch, wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind einbezogen worden in seinen Tod. Die Übersetzung hier, man merkt es, die hat auch noch ein bisschen Mühe, sie schreibt noch einbezogen, sie versucht es irgendwie noch ein bisschen abzuschwächen und vielleicht sind wir auch noch unsicher, ja, stimmt das jetzt wirklich? Sind wir wirklich mit Jesus gestorben? Wir lesen einfach weiter. Und weil wir bei der Taufe in seinen Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt, so werden auch wir ein neues Leben führen. Denn wenn wir mit ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Ich finde, jetzt ist es eindeutig. Wir sind durch unsere Taufe in den Tod von Jesus Christus mit hineingenommen worden. Der Akt vom Untertauchen bei der Taufe umschließt das Sterben und das Begraben werden. Und der Akt vom Auftauchen bei der Taufe umschließt quasi die Auferstehung. Dass wir in Jesus auferweckt worden sind. Und so sind wir Jesus im Tod wie in der Auferstehung gleich geworden. Und jetzt könntest du sagen, Moment mal, das Auferstehen hier im Text, das ist doch in der Zukunft geschrieben, das bezieht sich vielleicht erst auf das Auferstehen, wo dann mal wird kommen, wenn Jesus wieder wird kommen. Ja, auch, aber wenn wir weiterlesen, merken wir, nein, es hat jetzt mit dem Leben zu tun, wo wir haben, wenn wir mit Jesus leben. Gehen wir doch gleich weiter, 6 und 7. Wir wissen doch, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir ihr nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Es geht ums jetzige Leben auch. Und am Ende von dem Vers 6 und 7 erfahren wir noch etwas ganz wichtig. Durch den Einbezug in den Tod und in die Auferstehung von Jesus Christus sind wir der Sünde nicht mehr länger unterworfen. Ganz spannend. Und da wird der Paulus jetzt immer mehr darauf eingehen. Das ist ihm wichtig. Das wird er uns jetzt in den folgenden Vers immer näher bringen. Und vielleicht können wir es noch nicht ganz einordnen. Aber was der Paulus da anspricht, ist etwas ganz Grosses. Und er kommt dann im Kapitel 7 und 8 noch einmal darauf zurück, aber so weit gehen wir in der heutigen Predigt noch nicht. Aber eben in den folgenden Versen geht er wirklich immer mehr darauf ein, dass wir der Sünde nicht mehr unterworfen sind. Weil wir haben schließlich einen neuen Stammbaum. Wir gehören nicht mehr zum Stammbaum von Adam an, sondern wir gehören jetzt in die Stammlinie von Jesus Christus hinein. 8, 9, 10 und 11. Wir sind nun also mit Christus gestorben, darum glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen doch, Christus wird nicht mehr sterben, nachdem er vom Tod auferweckt wurde. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde. Das ist ein für allemal geschehen. Aber das Leben, das er jetzt lebt, lebt er ganz für Gott. Genau das sollt ihr auch von euch denken. Für die Sünde seid ihr tot, aber ihr lebt für Gott, weil ihr zu Christus Jesus gehört. Und Christus, wir erinnern uns daran, ist übersetzt König, weil wir zu König Jesus gehören. Die gehören wir dazu. Und weil mir der Schluss so wichtig dunkt, habe ich es extra noch unterstrichen. Jesus hat es uns vorgelebt, wir sollen ihn zum Vorbild nehmen, so wie er ganz für Gott gelebt hat, ja, und sogar gestorben ist. So sollen wir auch für Gott leben, mit Gott und für Gott leben, weil wir zu dem König Jesus gehören. Und das können wir tun, weil wir für die Sünde tot sind. Und für die Sünde tot, das bedeutet leider nicht, dass wir nicht mehr sündigen können. Wir können das ja, leider immer noch tun und wir tun sie auch noch. Sünde können wir noch begehen. Aber wir stehen nicht mehr unter dem Machtbereich der Sünde. Und dass wir den Unterschied verstehen, ist wichtig und wie gut, dass jetzt der Paulus uns dann gerade erklären tut. Euer sterblicher Leib soll nicht von der Sünde beherrscht sein. Sie will euch nur dazu bringen, seinen Begierden zu gehorchen. Stellt die Glieder eures Körpers nicht in den Dienst der Sünde. Sie sollen nicht Werkzeug des Unrechts sein. Stellt euch vielmehr ganz Gott zur Verfügung, denn ihr wart tot und jetzt lebt ihr. Stellt die Glieder eures Körpers in den Dienst Gottes. Sie sollen die Werkzeuge seiner Gerechtigkeit sein. Die Sünde wird keine Macht mehr über euch haben, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und in diesem Abschnitt spricht der Paulus im Vers 12 davon, dass unser Leib nicht mehr von der Sünde beherrscht sie soll. Das lässt ja die Möglichkeit offen, dass es gleich noch ist, oder? So ein bisschen. Sie soll nicht mehr beherrscht sie. Also kann sie es immer noch sein, immer noch unter der darunter leiden. Und in Vers 14 sagt er dann, dass die Sünde keine Macht mehr über uns haben wird. Das klingt sehr abgeschlossen. Also das klingt doch so, als sei es möglich, dass wir nicht mehr sündigen. Aber was gilt denn jetzt? Ich finde, der Abschnitt hat so ein bisschen das Potenzial, missbräuchlich zu sein. Um die Frage genau beantworten zu können, müssen wir rasch einen Abstecher in den Urtext machen. Ich weiss, das ist immer so ein bisschen. Eigentlich versuche ich es zu vermeiden, aber da müssen wir schnell zwei Wörter anschauen, um den Unterschied herauszufinden. In Vers 12 braucht der Paulus das Wort Basileio. Und das kann man gut mit Regieren übersetzen. Und in Vers 14 braucht er dann das Wort Kyriaio, was mit Herrschen übersetzt werden kann. Und wichtig ist das erste Mal, dass das nicht die gleichen Wörter sind. Und somit auch nicht quasi das Gleiche bedeuten. Mit dem Herrschen aus dem Vers 14 ist die totale Beherrschung gemeint. und zu einer totalen Beherrschung können wir eigentlich nicht entkommen. Wir können das Beispiel von der Schwerkraft anführen, hier auf dieser Welt. Das ist so eine Art von Herrschaft über uns. Also selbst wenn du dich entscheidest, quasi, dass du dieser Schwerkraft möchtest, dich entziehen, wird dir das auf dieser Welt nicht gelingen. Du kannst auf einem Stuhl stehen, du kannst sagen, ich komme jetzt hoch rauf und ich komme nicht mehr runter. Aber die Schwerkraft herrscht über dich und du kannst dich ihr nicht entziehen, du wirst auf dem Boden landen. Und zu regieren dann in Vers 12 ist schwächer. Es ist, als wenn ein König in einem Land regieren tut. Und wenn ich mich dieser Regierung entziehe, kann ich das Land verlassen. Und ich stehe nicht mehr unter dieser Regierung. Ich habe eine Chance, mich dieser Regierung zu entziehen. Ich bin dieser Regierung nicht machtlos ausgesetzt. Das ist der Unterschied bei diesen beiden Versen. Und was ändert sich jetzt also in Bezug auf die Sünde und die Sündigen für uns Gläubige? Ich habe das aufgeschrieben, es ändert nämlich sehr viel. Das Herrschen, also der Teil, den wir uns eigentlich nicht können entziehen, der fällt komplett weg. Die Schwerkraft bleibt da noch, aber bei diesen Punkten fällt es weg. In Vers 9 haben wir gelesen, dass der Tod keine Herrschaft mehr über uns hat, weil wir mit Christus gestorben sind. Und in Vers 14 haben wir gelesen, dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat. Sie herrscht nicht mehr über uns. Und wenn ich noch ein bisschen vorausschaue, dann auf Kapitel 7, dort werden wir noch lesen, dass das Gesetz nicht mehr über uns herrscht. Wir haben so eine dreifache Befreiung bekommen. Und das müssen wir irgendwie tief verinnerlichen, weil das ist lebensverändernd. Wenn wir uns dieser Befreiung bewusst sind, so richtig, dann hat das Kraft, unser Leben zu verändern. Im Internet habe ich ein Bild gefunden und ich glaube, ich habe das schon mal auf einer Predigt gebraucht und gezeigt, aber es passt eben heute wieder wunderbar. Das ist ein Rössli, das ganz fest angebunden ist. Und wenn das Pferd nur sich bewusst wäre, dass es eigentlich frei ist. Ich mag behaupten, dass der Gartenstuhl das Ross nicht mag aufhalten. Und ich glaube, bei uns ist es so ganz ähnlich. Ich glaube, dass wir uns gar nicht so recht bewusst sind, dass wir eigentlich frei sind. Dank der Erlösung von Jesus Christus sind wir nicht mehr länger unter der Herrschaft vom Tod, von der Sünde und vom Gesetz. Eine dreifache Befreiung. Und das bedeutet auch, dass wir nicht mehr sündigen müssen. Wir leben nicht mehr in der Stammlinie vom Adam, sondern jetzt in der Stammlinie von Jesus. Wir können uns der Regierung, die die Sünde machen, die Sünde, die uns regieren, der können wir uns entziehen. Wir stehen nicht mehr unter ihrer Herrschaft. Eben auch wenn der Paulus in Vers 12 schreibt, dass die Sünde uns immer noch regieren will. Ja, das ist wahr. Und darum ist es ja auch der Fakt, dass wir immer mal wieder sündigen in unserem Leben. Aber wir sind nicht mehr machtlos. Wir können uns dem entziehen. Wir müssen einfach nicht so sein wie das Pferd und denken, ja, wir sind machtlos, es herrscht halt über mich. Das ist nicht mehr der Fall. Wir können uns wirklich der Sünde entziehen und ich möchte darum noch einmal den Vers 13 vorlesen. Jetzt mit dem Wissen, das wir jetzt haben, ich glaube, er tönt jetzt anders. Stellt die Glieder eures Körpers nicht in den Dienst der Sünde. Sie sollen nicht Werkzeug des Unrechts sein. Stellt euch vielmehr ganz Gott zur Verfügung, denn ihr wart tot und jetzt lebt ihr. Stellt die Glieder eures Körpers in den Dienst Gottes, sie sollen die Werkzeuge seiner Gerechtigkeit sein. Und genau darauf geht der Paulus jetzt in seinem letzten Abschnitt. Wir haben noch die Vers 15 bis 23 und ich weiss, die Zeit ist schon ein bisschen vorgeschritten. Ich zünde jetzt den Turbo. Wir schaffen das, weil, wenn wir erinnern uns, der Paulus, der tut immer wieder quasi wiederholen. Und auch da, es folgt eigentlich noch einmal eine Wiederholung und eine Vertiefung. Und ich lese die gerade an einem Stück euch vor. Nehmen wir noch einen Schluck Wasser dafür. Und dann sage ich noch etwas kurz dazu. Also, ich muss noch die Folie einschalten. So. Was bedeutet das? Können wir jetzt also Sünden begehen? Schließlich stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Auf keinen Fall dürfen wir das. Ihr wisst doch, wenn ihr in den Dienst von jemandem tretet, verpflichtet ihr euch damit zum Gehorsam. Ihr seid dann seine Diener und habt ihm zu gehorchen. Ihr könnt also entweder die Sünde zum Herrn wählen, das führt zum Tod. Oder ihr wählt den Gehorsam, das führt dazu, dass ihr als gerecht geltet. Dank sei Gott. Denn früher wart ihr Diener der Sünde, aber jetzt gehorcht ihr von ganzem Herzen der Lehre, auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Sünde befreit worden und steht nun ganz im Dienst der Gerechtigkeit. Ich verwende da ein Bild aus menschlichen Verhältnissen. Denn ihr denkt, wie es eurer menschlichen Natur entspricht. Und euer Verständnis ist entsprechend schwach. Früher habt ihr die Glieder eures Körpers in den Dienst von Unmoral und Gesetzlosigkeit gestellt. Das führte dann noch tiefer in die Gesetzlosigkeit. Genauso sollt ihr jetzt die Glieder eures Körpers in den Dienst der Gerechtigkeit stellen. Das Ergebnis ist, dass ihr heilig lebt. Solange ihr Diener der Sünde wart, wart ihr mit Zug auf die Gerechtigkeit frei. Was war das Ergebnis? Nur Dinge, über die ihr euch jetzt schämt. Denn am Ende brachten sie euch den Tod. Aber jetzt seid ihr von der Sünde befreit und Diener Gottes geworden. Das Ergebnis ist, dass ihr heilig seid. Und das Ziel ist das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnade, die Gott uns gewährt, ist das ewige Leben, denn wir gehören zu Christus Jesus, unserem Herrn. Und was der Paulus da anschreibt oder anspricht, nennen wir Heiligung. Heilig, weil wir nicht mehr unter der Herrschaft vom Tod, von der Sünde und vom Gesetz sind. Und da wir nicht mehr länger unter dieser Herrschaft stehen, können wir jetzt unser Bestes geben. Wir können versuchen, dass die Sünde immer weniger in unserem Leben regieren tut. Wir können ihr die Regierung absprechen. Wir können vor ihr flüchten, so wie wir von einem König flüchten könnten, den wir nicht wollen. Wir versuchen jetzt von ganzem Herzen Gott gehorsam zu sein. Mir gefällt das Bild vom Diener, das er hier gebraucht hat. Ich weiss, wir haben heutzutage so ein grosses Freiheitsgefühl. Wir fühlen uns niemandem verpflichtet. Aber die Bibel redet klar davon, dass wir immer Diener sind. Entweder dienen wir der Sünde oder wir dienen Jesus. Aber es gibt nicht die Option, dass wir so ganz frei wären. Das ist noch stark, das Bild von dem Diener sein. Und das verlangt uns etwas ab, weil wir jetzt ganz gehorsam sein wollen, als Diener. Aber weil sich die Voraussetzungen geändert haben, wir erinnern uns daran, die Sünde herrscht nicht mehr über uns, haben wir jetzt eine Chance. Eine echte Chance. Wenn sie über uns geherrscht hat, haben wir keine Chance gehabt. Aber sie herrscht nicht mehr über uns und wir haben eine Chance, Sünde nicht mehr müssen zu tun. Und der Paulus macht uns nichts vor in diesem Römerbrief. Er schreibt dann im nächsten Kapitel selber davon, wie es ihm immer wieder nicht gelingt, sich der Regierung auch zu entziehen. Er macht uns nichts vor. Es ist ein Kampf. Aber er ermutigt uns, alles zu geben und nicht einfach das Gleiche zu tun, als würde die Sünde noch über uns herrschen und als wären wir chancenlos. Nein, wir sollen es probieren. Wir sollen versuchen, heilig zu leben. Und wir müssen auch keine Angst haben. Vor Gott sind wir gerecht und er vergibt uns unsere Sünden, wenn wir sie dann gleich wieder tun. Aber wir sollen nicht einfach so drauf lossündigen. Wir sind nicht mehr unter ihrer Herrschaft. Wir sind nicht mehr gezwungen zu sündigen. Und wie genau wir denn ganz gut gegen die Sünde können ankämpfen können, das ist noch spannend. Da geht der Paulus dann im Kapitel 8 noch ganz fest drauf ein. Aber so weit geht jetzt meine Predigt heute nicht. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten und du kannst die sogar kombinieren, das ist dann gut. Du kannst einfach warten, bis dann meine Predigt dort einmal ankommt. Oder du darfst heimgehen und schon vorlesen und ich werde nicht böse sein, wenn du das machst. So gut, oder? Dann kannst du schon ein bisschen spienzeln, was dort Paulus noch dazu schreiben tut. Für heute mache ich hier einen Schlusspunkt und ich bete mit uns. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir einfach von Herzen für den extrem starken Brief. Ich weiss, es ist ein schwieriger Brief und ich wünschte mir manchmal, der Paulus hat ein bisschen einfachere Sätze gemacht, Herr. Und dennoch, es ist so gut, dass wir den Brief haben und all das Wissen, das der Paulus gehabt hat, dürfen hier lesen. Dass du uns die Gedanken gibst, Vater. Wir brauchen das Wissen unbedingt. Und hilf du uns, einfach die Wahrheiten immer besser zu verstehen und immer besser in unserem Leben anzunehmen. Gerade das, dass wir nicht mehr unter der Herrschaft stehen, vom Tod, von der Sünde und vom Gesetz her. Ich wünsche mir, dass ich das selber in meinem Leben immer mehr begreifen darf. Dass wir als Gemeinde das immer mehr erleben dürfen. Dass wir dem nicht mehr einfach ausgesetzt sind. Jesus, hilf du uns. Verfestige du die Worte in unserem Leben, Herr. Amen.